Yes. Also ich freue mich heute sehr auf diese Predigt. Es ist schließlich auch die erste Predigt von mir im neuen Jahr. Und ich hoffe, Dankeschön, kriegen wir schon Applaus dafür. Ich hoffe, dass ihr auch sehr gut ins neue Jahr reingekommen seid. Bei mir war es ein bisschen so, ich habe nämlich etwas realisiert, was mich sehr schockiert hat. Ich habe nämlich realisiert, dass ich bereits nächstes Jahr, 2025, 30 werde. Ach du Scheibenkleister. Oh, ist schon hart, ne? Also, ich hätte mir echt nie vorstellen können, dass also wir reden hier von mir, eines Tages 30 werde. Dass die anderen 30 werden, ist schon klar, ne? Aber ich doch nicht, ne? Ich habe mir gedacht, als Teenager mit 30 hört das Leben auf. Aber irgendwie bin ich jetzt fast selber dort angekommen. Oh Mann, ich bin sehr schockiert, aber mit dem Älterwerden gibt es letztendlich auch Lebenserfahrung. Und in meiner langjährigen Lebenserfahrung habe ich gelernt, es gibt im Prinzip nur zwei Arten von Menschen. Es gibt die Art von Mensch, die sagt, Sport ist Mord. Gibt es wahrscheinlich ein paar Kandidaten hier unter uns, ne? Und dann gibt es noch so Menschen wie mich. Ich bin zwar kein Mörder, aber ich muss ehrlich sagen, diesen Schmerz beim Sport, der ist schon geil. Ja, also ich liebe dieses Gefühl, wenn ich morgens aufwache, ja, und am ganzen Körper Muskelkater habe, vom kleinsten Zeh bis in die Haarspitze. Hammergefühl. Können wahrscheinlich die wenigsten nachempfinden. Aber vor dem ihr mich irgendwie jetzt abstempelt als Psychopath, lass mich kurz erklären. Also, für mich ist es nicht so sehr der Schmerz, der jetzt so im Vordergrund steht, sondern für mich ist der Schmerz ein Hinweis auf ein größeres Wachstum. Man könnte also die Formel aufstellen, mehr Schmerz ist gleich mehr Wachstum. Und normalerweise denkt man, okay, Schmerz ist eigentlich eher etwas Schlechtes, ne? Und normalerweise denken wir dann auch, okay, Schmerz ist was Schlechtes, Wachstum ist was Gutes, ne? Also könnte man sagen, Wachstum ist gleich gut. Und wenn aber mehr Schmerz auch gleich mehr Wachstum ist, dann muss doch eigentlich mathematisch auch gelten, dass schlecht gleich gut ist, oder nicht? Ich war jetzt in Mathe nicht so der Beste, ne? Aber meines Erachtens nach kann man das so ineinander verschachtelt reinsetzen. Also schlecht ist gleich gut und gut ist gleich schlecht. Macht irgendwie nicht so viel Sinn, ne? Ist irgendwie ein Widerspruch, würde ich sagen. Und genau das Gleiche habe ich mir auch gedacht, als ich dieses Bild hier gesehen habe. Scheint irgendwie ein Widerspruch zu sein. Kreuz ist gleich Liebe. Aber ich sehe jetzt nicht, dass ihr irgendwie groß schockiert seid von dieser Predigtserie. Und hätte ich das Bild aber damals den Menschen gezeigt, vor 2000 Jahren, zu der Zeit von Jesus, der hätte nämlich sofort in der Klapse geschickt. Warum? Weil die was ganz anderes mit dem Kreuz assoziieren, als wir es heute tun. Und deswegen ist so meine Frage erstmal ganz zum Anfang an dich. Was assoziierst du mit dem Kreuz? Was assoziierst du mit dem Kreuz? Nun, manche von euch, ihr habt wahrscheinlich das Kreuz zu Hause irgendwie im Wohnzimmer hängen, so als Dekoration, einfach nur, weil ihr es schön findet. Und andere Menschen in unserer Umgebung, in unserer Gesellschaft, die können mit dem Kreuz nicht so wirklich was anfangen. Die denken, dass das Kreuz irgendwas mit dem Christentum zu tun hat. Aber mehr als das wissen sie jetzt auch nicht wirklich, ne? Und das erinnert mich so ein bisschen an die bayerische Flagge, ne? Da ist ein Löwe auf der bayerischen Flagge drauf. Aber warum? Boah, keine Ahnung. Oder weiß das vielleicht jemand? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich habe es recherchiert. Ihr könnt es selber recherchieren. Habe ich nicht gedacht, dass es damit was zu tun haben könnte. Aber es ist interessant, ja, was man alles nicht weiß. Und für viele Leute ist das Kreuz einfach nur so ein Symbol. Ist halt einfach, ja, gehört irgendwie zum Christentum. Aber ansonsten habe ich auch keine Ahnung, was es sonst bedeuten kann. Vor allem, was mit meinem Leben zu tun hat. Und dann ist es auch so, manch von euch, ihr trägt das Kreuz als Schmuck um den Hals. Und auch ich trage das Kreuz als Schmuck hier an meinem Ohrring. Und das ist eigentlich schon ein bisschen absurd. Denn das Kreuz ist ein Folterinstrument und ich trage das einfach als Schmuck an meinem Ohr. Aber auch da sehe ich nicht, dass irgendjemand von euch schockiert ist. Ganz im Gegenteil, ich habe schon viele Komplimente für mein Ohrring bekommen, auch letztens von meiner Frau, da habe ich auch sehr wieder geschmeichelt gefühlt, ne? Und es liegt einfach daran, wir assoziieren was ganz anderes mit dem Kreuz heutzutage. Denn für mich ist das Kreuz, und deswegen trage ich es auch als Schmuck, das Schönste und das Kostbarste, was Gott jemals für mich getan hat. Und wie ich zu diesem Entschluss gekommen bin, das möchte ich euch gerne heute in dieser Predigt erzählen, mit der Hoffnung, dass ihr ebenfalls zu dem gleichen Entschluss kommt. Und keine Sorge, das bedeutet nicht, dass ihr dann so ein Ohrring tragen müsst wie ich. Also könnt ihr super entspannt sein. Aber lass uns doch einfach mal dort anknüpfen, was die Menschen damals damit assoziiert haben, zu der Zeit von Jesus. Und damals gab es eigentlich nur eine Assoziierung, nämlich unfassbares Leid. Und das ist interessant, denn Leid ist etwas, was es schon immer gegeben hat. Und wir schaffen es irgendwie nicht, diesem Leid in dieser Welt zu entkommen. Also egal, wie krass unser technologischer Fortschritt wird, der ja tatsächlich exponentiell nach oben geht in den letzten 100 Jahren, ist es explodiert, was da alles technologisch so geht. Aber Leid? Leid haben wir irgendwie noch keine richtige Lösung für. Und auch medizinisch betrachtet, ne? Wir schaffen es medizinisch, so viele Fortschritte zu machen und Krankheiten zu heilen, und dann kommen einfach neue Krankheiten. Kommt einfach Corona daher und bäm, sind wir wieder voll ausgenockt. Und auch mit der Wissenschaft, egal wie viel Wissen wir uns aneignen, irgendwie führt es doch dazu, dass Menschen dieses Wissen nutzen, um andere Menschen noch besser umzubringen. Also auch da merken wir, irgendwie dieses Leid, das lässt uns nicht los. Wir sind irgendwie so gefangen in diesem Leid. Und das ist interessant, denn es ist ein Thema, was wir alle kennen. Es ist kein beiläufiges Thema, nebensächlich oder so das, was wir von der Theorie her so ungefähr kennen, sondern jeder Einzelne von uns hier in diesem Raum und auch online hat in seinem Leben schon mal Leid leibhaftig erlebt. Also niemand muss dir erklären, was Leid ist, denn du kennst Leid. Du weißt, wie es ist zu leiden. Und wenn wir leiden, dann haben wir eigentlich nur einen Herzenswunsch. Der Herzenswunsch nach Erlösung. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie stark der Mensch einfach nicht leiden will. Also nicht zu leiden, das ist so ein starker Motivator in uns Menschen drinne, dass der Mensch selbst sogar in seinem Körper so einen Schutzmechanismus hat. Also es fällt uns selber sehr schwer, uns selber körperlich Leid zuzufügen. Ich möchte kurz eine Geschichte erzählen. Ich weiß, wie es bei mir gewesen ist vor 10 Jahren. Da habe ich mal so eine Infektion gehabt. Dann bin ich natürlich zum Arzt gegangen. Und der Arzt hat mir dann gesagt, ganz entspannt, dass ich einfach 2 Wochen lang jeden Tag mir eine Nadel in meinen Bauch stecken muss. Und ich war erstmal so, was muss ich machen? Es heißt, wo soll ich was denn stechen? Sicher mache ich das, Digga, sicher mache ich das. Ja, und dann stehe ich da zu Hause mit der Nadel in der Hand und dann denke ich mir, ich muss doch psychopathisch sein, oder nicht? Und dann stand ich so da, habe erstmal ganz mutig meinen Bauch Speck gepackt und dann, war schon richtig am Zittern gewesen. Ne? Und irgendwann habe ich es tatsächlich auch geschafft. Obwohl es nur ein ganz kleiner Pieks ist. Ne? Aber irgendwann habe ich es geschafft. Und ich bin so ein richtiges Weichei. Aber es war eigentlich gar nicht mal so schlimm gewesen. Aber trotzdem, dieser Gedanke, sich selber Leid anzutun, ist irgendwie so in uns drin, dass wir es eigentlich nicht wollen. Also dein ganzer Körper will es einfach nicht. Und das ist interessant. Ich habe letztens, da war ich im Fitnessstudio, da kommen immer meine besten Gedanken und meine besten Erkenntnisse komischerweise. Und da habe ich so drüber nachgedacht, was ist denn eigentlich die beste medizinische Erfindung der Menschheit? Und ich habe dann natürlich das Ganze verifiziert, habe dann meinen Kumpel gefragt, KI, ChatGPT, hat es dann auch bestätigt. Und zwar, eines der wichtigsten medizinischen Erfindungen der Menschheit ist die Erfindung von Schmerzmitteln. Ja, also ohne Schmerzmittel können wir so viele medizinische Untersuchungen oder OPs und so weiter gar nicht erst machen. Also ich würde auch gar nicht zum Zahnarzt gehen wollen, wenn ich keine Schmerzmittel hätte. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, wie es bei mir gewesen ist, als meine Weisheitszähne rausgenommen wurden und ich dann von einer Vollnarkose aufgewacht bin. Und das Erste, was ich zu meiner Krankenschwester gesagt habe, ist, wie sehr ich sie lieb habe. Ja, wir sagen die verrücktesten Dinge, solange wir nicht leiden müssen. Einfach nur nicht leiden. Und ihr merkt schon, der Mensch, der sehnt sich eigentlich nach etwas. Er sehnt sich nach Erlösung. Er sehnt sich davon oder danach, irgendwie Freiheit, frei zu sein davon. Er sehnt sich nach Frieden, nach einem Ort, wo es keinen Schmerz, kein Leid, all diese Dinge einfach nicht gibt. Wir sehen uns danach, egal ob du gläubig bist oder nicht gläubig bist und du heute hier bist, schön, dass du da bist. Aber hey, wir sehnen uns alle danach. Das macht uns alle irgendwie eins in dieser Sache. Und genau deswegen, sagt Jesus, ist er gekommen. Jesus ist gekommen, um dieses Leid von uns zu nehmen. Und als Jesus auf der Welt war, da hat er kranke Menschen heil gemacht, tote Menschen lebendig, Menschen, die unter dämonischen Belastungen gelebt haben, die hat er befreit. Und dann hat Jesus gesagt, der Dieb, und damit meint er eigentlich den Teufel, der Dieb ist gekommen, um zu stehlen und zu töten und zu verderben. Aber keine Sorge, ich bin gekommen. Ich bin gekommen, sodass du, sodass wir das Leben haben und das im Überfluss. Und dann denke ich mir aber, Das ist schön, dass du das sagst, Jesus. Und ich glaube dir das. Und das ist definitiv die Wahrheit. Aber warum dann das Kreuz? Warum dann dieses unfassbare Leid am Kreuz? Also das schaut nicht aus wie Leben. Das schaut nicht aus wie Überfluss, Jesus. Was hast du dich versprochen? Was meinst du denn damit? Ja, seht ihr, Leid oder diese Frage, warum lässt Gott Leid zu? Das ist eigentlich eine Frage, die ist schon seit Jahrtausenden, seit Jahrhunderten von Jahren, wie so ein Echo durch die ganze Menschheitsgeschichte durchgeht. Jeder hat sich diese Frage schon mal gestellt. Warum lässt Gott Leid zu? Ist eine gute Frage. Ist eine echt berechtigte Frage. Es ist die Frage der Menschheit schlechthin. Und ich denke, dass viele Menschen, die nicht an Gott glauben, nicht an ihn glauben, weil sie denken, dass es absurd ist, an einen Gott zu glauben, ein höheres Wesen oder so das, sondern es einfach nur daran liegt, dass sie noch nie eine Antwort auf diese Frage gefunden haben, warum Gott Leid zulässt. Und ich denke, diese Unzufriedenheit hat letztendlich dazu geführt, dass weiche Herzen hart geworden sind, dass süße Seelen bitter wurden, dass Menschen, die glücklich waren, depressiv geworden sind und Menschen, die gläubig waren, auf einmal Atheisten wurden. Anhand von dieser einen Frage, da scheiden sich die Geister. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und auch ich selber habe mir natürlich diese Frage gestellt, aber ich denke, es gibt noch eine viel wichtigere Frage. Es gibt noch eine Frage, die mich noch viel mehr als das beschäftigt hat. Und zwar die Frage, warum hat Jesus das größte Leid der Menschheit am Kreuz auf sich genommen? Und ich weiß nicht, ob die Jünger damals Jesus wirklich nachgefolgt wären, wenn sie gewusst hätten, wie viel Jesus leiden würde. Ich meine, sie haben Jesus ganz anders kennengelernt. Sie haben Jesus kennengelernt als den Wunderheiler. Sie haben Jesus kennengelernt als jemand, der, als sie gerade beim Fischen gewesen sind und sie haben die ganze Zeit nichts gefangen und auf einmal kommt Jesus daher und sagt, dass sie auf der anderen Seite das Netz auswerfen sollen und dann fangen sie so viele Fische, dass das Boot fast untergeht und sie wurden finanziell von Jesus gesegnet. Und da denke ich mir, ja Jesus, also wenn du mir eine 1 Million Euro schenkst, folge ich dir auch gerne nach. Ne? Das ist natürlich super easy. Oder Petrus erlebt, wie Jesus seine Schwiegermutter geheilt hat. Jesus, ich bin sofort dabei. Wo auch immer du hingehst, ich folge dir nach. Das ist easy. Aber Jesus hat seine Jünger Schritt für Schritt mit hineingenommen, wo denn eigentlich diese Reise enden wird. Warum er denn wirklich gekommen ist. Ich meine, körperliche Heilung ist schon der Hammer, ist gut. Und dämonische Belastungen frei zu werden ist auch gut. Aber es gibt noch ein viel, viel größeres Problem. Und darauf möchte ich heute noch so ein bisschen tiefer zu sprechen kommen. Und ich möchte euch gerne in die Geschichte mit hineinnehmen, da wo Jesus anfängt, seine Jünger darauf hinzuweisen, um was es denn eigentlich wirklich geht bei dieser ganzen Reise, wo sie da unterwegs waren, 3 Jahre lang mit ihm. Und die haben so viel erlebt, die haben Abenteuer nach Abenteuer erlebt. Aber Leid? Leid haben die nicht wirklich erlebt. Jesus war da. Gibt's kein Leid. Wenn Jesus da ist, gibt's kein Leid. Es war super soweit. Und Jesus merkt schon, okay, die Jünger checken nicht so ganz, um was es geht. Und er muss sie so ein bisschen hineinführen. Er muss ihnen so ein bisschen erklären, um was es denn wirklich geht. Er muss sie darauf vorbereiten. Und dann war es so gewesen, sie gehen von der einen Stadt in die andere Stadt, waren wahrscheinlich relativ müde gewesen. Und ich finde Jesus so interessant, weil Jesus, der macht irgendwie so die tiefsten Gespräche aus dem Nichts heraus. Also Jesus macht nicht so Smalltalks, wie wir Smalltalk machen, wie das Wetter gewesen ist oder ob das Essen schmeckt oder was auch immer, so belanglose Sachen. So Jesus geht ganz tief. Und dann fragt er seine Jungs, sag mal, für wen halten die Leute mich eigentlich? Was denken eigentlich die Leute von mir? Was sind eigentlich ihre Vorstellungen? Das ist eine gute Frage, ist eine sehr wichtige Frage, denn wie du auf diese Frage antwortest, beeinflusst letztendlich, ob du Jesus nachfolgen willst oder nicht. Wie du darauf antwortest, beeinflusst letztendlich, ob du eine Beziehung mit ihm haben willst oder nicht. Nun, ich denke, dass viele Menschen, die Jesus nicht nachfolgen oder nicht 100% nachfolgen oder vielleicht mal nachgefolgt sind und jetzt nicht mehr, es liegt einfach nur daran, dass sie Jesus nicht wirklich kennen. Nicht wirklich kennen, wie er wirklich ist. Denn wenn du Jesus wirklich kennen würdest, würdest du ihm gerne nachfolgen wollen. Und dann antworten die Jünger auf die Frage von Jesus und sie sagten zu ihm, ja, also etliche denken, du bist Johannes der Täufer. Andere denken, du bist Elia. Andere denken, du bist Jeremia oder irgend so ein anderer Prophet. Und man merkt schon, Jesus ist nicht so ganz zufrieden mit dieser Antwort. Und er denkt sich wahrscheinlich so, ist das alles? Also ist das wirklich alles? Bin ich nur ein Prophet? Bin ich wirklich nur einer von vielen? Ist das wirklich, was die Leute von mir denken? Und dann stellt er den Jungs nochmal eine andere Frage und er sagt, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Ja, das ist, was die Leute sagen. Auch in unserer Gesellschaft. Die Leute denken viele Sachen über Jesus. Okay, aber das ist so ein bisschen nebensächlich, sondern die Frage ist, was denkst du über Jesus? Für wen hältst du ihn? Denkst du, dass Jesus nur jemand war, der vor 2000 Jahren gelebt hat, ein bisschen gepredigt hat? Dass er jemand ist, den du vielleicht anrufst in Zeiten der Not? Oder dass er wie so ein Genie ist, den du einfach anrufst und der dir dann alle deine Herzenswünsche und all deine Probleme löst und dir ein sorgenfreies Leben schenkt? Ist das der Jesus, den du nachfolgst? Das hat nämlich Petrus gedacht. Petrus sagte nämlich Jesus, und er gibt ihm auch die richtige Antwort. Er sagt ihm, du bist der Christus. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus lobt ihn schon dafür. Das Ding ist nur, später merken wir, dass Petrus nicht ganz gecheckt hat, was Jesus denn wirklich machen will. Warum Jesus wirklich gekommen ist. Und Jesus sagt es ihnen. Er sagt nämlich, oder beziehungsweise es heißt, von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er viel leiden muss. Nicht nur ein bisschen Leid, viel Leid. Und dass er sogar getötet wird, aber vom dritten Tage auferstehen wird. Und ich denke, als Petrus das gehört hat, da war er wahrscheinlich ziemlich schockiert gewesen, was er da gerade hört. Und er denkt sich, warte mal, Jesus, du musst leiden? Warte mal, du bist doch gekommen, um das Leid von uns zu nehmen. Aber ich kenne Leid, Jesus. Ich bin mit Leid sehr gut vertraut. Aber du, ich habe dich noch nie leiden sehen. Jesus, du bist doch der Wunderheiler. Du bist doch gekommen, um alle Krankheiten, alle Probleme zu lösen, alles heil zu machen. Deswegen bist du doch hier, Jesus. Verstehst du das nicht? Jesus, du hast doch gesagt, dass du gekommen bist. Und so erinnere ich mich, dass du gesagt hast, du willst Leben bringen und das im Überfluss. Und jetzt sagst du, du willst getötet werden? Das passt nicht zusammen, Jesus. Dann denkt er ein bisschen nach. Ne? Hey Jesus, kannst du dich noch daran erinnern? An meine Schwiegermutter? Kannst du dich noch daran erinnern, dass ich dich noch nicht so wirklich gekannt habe? Kannst du dich noch daran erinnern, wie sie an einem todkranken Virus oder beziehungsweise so ein Fieber war es, glaube ich, gewesen, wie sie darunter gelitten hat und wir nicht sicher waren, wird sie überleben oder nicht? Kannst du dich noch daran erinnern, wie hoffnungslos ich war? Wie ich nicht schlafen konnte? Kannst du dich noch daran erinnern, wie betrübt meine Seele gewesen ist, Jesus? Und dann kamst du. Und du gingst mit mir in ihr Zimmer rein und du hast ihre Hand genommen und sie ist sofort heil geworden. Jesus, das war der beste Tag meines Lebens. Kannst du dich noch daran erinnern, als dein bester Kumpel, Lazarus, als er gestorben ist? Der war 4 Tage lang tot, Jesus. Der war am Verwesen, der hat gestunken. Und dann sprichst du nur ein paar Worte und er fängt an zu laufen und er wird lebendig. Jesus, das war abgefahren. Oder das kleine Mädchen, ich glaube, die war 12 gewesen, das war doch die Tochter von dem Synagogenvorsteher, Jairus, glaube ich, heißt er. Kannst du dich noch daran erinnern, als sie gestorben ist? Wie die Menschen in dem Haus getrauert haben. Das hast du wahrscheinlich von einem Kilometer weit weg gehört, wie sehr sie getrauert haben um ihre Tochter. Boah, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es sein muss, wenn ein Vater seine Tochter verliert. Wenn sie einfach nur leblos da liegt. Und dann kamst du, Jesus. Hast ihre Hand genommen, hast ihr gesagt, dass sie aufstehen soll und sie ist einfach erwacht. Jesus, das war abgefahren. Und jetzt willst du mir sagen, dass du leiden musst, aber dass du getötet wirst. Aber wenn du stirbst, Jesus, dann haben wir keine Hoffnung mehr. Aber Jesus steht zu seiner Aussage. Und er sagt, ich muss viel leiden und ich werde getötet werden. Das erinnert mich so ein bisschen an so eine Predigt, die der Gottfried mal gepredigt hat vor ein paar Jahren, kurz vor Weihnachten. Und da hat er Jesus eine Frage gestellt, und zwar, Jesus, willst du wirklich Mensch werden? Denn Menschsein ist nichts für Feiglinge. Und ich habe mir gedacht, ja Gottfried, da hast du recht. Menschsein ist nichts für Feiglinge. Menschsein ist extrem hart. Manchmal ist es wirklich extrem hart und man weiß gar nicht mehr, wie man das alles schaffen soll. Und ich habe mir diese Frage zu Herzen genommen und ich habe Jesus auch diese Frage gestellt. Jesus, bist du sicher, dass du in unser Leid reinkommen willst? Denn du bist doch gerade im Himmel. Du bist doch gerade da, wo alles schön ist, wo es kein Leid gibt, wo es keinen Schmerz gibt, keine Trauer, keine Tränen. Jesus, du bist doch eigentlich genau da, wo wir doch alle hinwollen. Ich meine, wir wollen die Erde verlassen, um in den Himmel zu kommen. Und du willst den Himmel verlassen, um auf die Erde zu kommen? Bist du dir sicher, dass du das machen willst? Aber seht ihr, Jesus war fest entschlossen. Er wusste, sein Weg ist der Weg des Kreuzes. Und dann ist es so, dass Jesus seine Jünger zusammennimmt und kurz vor der Kreuzigung, da öffnet er sein Herz und er zeigt ihnen, wie er sich wirklich fühlt. Das haben sie so wahrscheinlich noch nie erlebt von Jesus. Und er ruft sie zusammen und dann sagt er ihnen, jetzt ist meine Seele erschüttert. Erschüttert. Kannst du dir vorstellen, wie die Seele von Jesus erschüttert ist? Also ich nicht. Mir fällt das sehr schwer, mir das vorzustellen, weil Jesus war noch nie erschüttert gewesen. Egal in welcher Situation er gewesen ist. Als sie auf der hohen See gewesen sind, mit den Jüngern zusammen, und ein hoher Sturm gewesen ist und sie wahrscheinlich gestorben wären und es super gefährlich war, was hat Jesus gemacht? Er hat einfach im Boot geschlafen. Und dann wecken die Jünger ihn auf und Jesus schaut sich den Sturm an und er stillt den Sturm. Und er war ganz perplex, warum die jetzt gerade so erschüttert sind. Und dann geht er wahrscheinlich wieder schlafen. Ja, so war Jesus drauf. Oder als er mitbekommen hat, dass sein Leben bedroht worden ist von den Pharisäern und den Schriftgelehrten, dass sie gesagt haben, sie werden ihn umbringen nach dem Passafest. Das war so der Plan gewesen. Und er hat das so ein bisschen mitbekommen. Und was macht Jesus? Er geht trotzdem zum Passafest. Sieht er, Jesus kann nicht erschüttert werden. Aber hier sagt er, er ist erschüttert. Und dann sagt Jesus noch zu seinen Jüngern, hey, fürchtet euch nicht vor dem, was Menschen euch antun können. Sie können euren Leib töten, aber eure Seele können sie nicht töten. Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor dem Kreuz. Seht ihr, das Kreuz, das war der Inbegriff von Leid, von Scham und Schande. Das war das Schlimmste, was dir jemals hätte als Mensch passieren können. Wenn die Menschen nur davon gehört haben, hat es ein ganzer Schauer durch ihren Körper durchgegangen. Dieser Schmerz, der war so schlimm, sie haben sogar ein neues Wort erfunden, um diesen Schmerz zu beschreiben. Das lateinische Wort excruciatus, wo auch das Wort Kruzifix herkommt. Es war ein Schmerz wie kein anderer Schmerz. Und selbst die Römer, die doch so brutal gewesen sind, die sich dieses vollste Instrument ausgedacht haben, haben gesagt, das ist so schlimm, nur in den allerseltensten Fällen würden sie jemals einen römischen Soldaten, der rebellisch gewesen ist, kreuzigen. Normalerweise haben sie die einfach nur geköpft, aber kreuzigen und gesagt, nee, das ist zu entwürdigend. Und die Juden haben gesagt, wenn du am Kreuz hängst, dann bist du von Gott verflucht. Aber Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor dem, was Menschen euch antun können. Und warum war er dann erschüttert? Er war erschüttert von einer Sache. Er sagt nämlich zu seinen Jüngern, fürchtet euch viel mehr vor denjenigen, der euren Leib und eure Seele ins Verderben, in die Hölle preisgeben kann. Mit anderen Worten sagt Jesus, er fürchtete sich vor dem Gericht Gottes für die Sünden der Welt. Denn Jesus wusste, am Kreuz wird das Gericht Gottes vollzogen. Und er wird bestraft für die Sünden von jedem einzelnen Menschen, so als hätte er sie selbst getan. Er würde als der Verantwortliche dastehen, der alles verursacht hat, all das Leid verursacht hat, was durch unsere Sünden in die Welt gekommen ist. Er würde bestraft werden, sodass wir nicht bestraft werden müssen. Aber es war nicht einfach. Es war wirklich nicht einfach. Er war erschüttert. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, aber was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Soll ich das sagen? Doch darum bin ich denn gekommen in diese Stunde hinein. Das war doch der Grund, warum ich hier bin. Und seht ihr, kein Mensch nimmt freiwillig Leid auf sich. Es sei denn, es ist es wert. Es sei denn, es ist es wert. Ich habe den größten Respekt vor Müttern, weil Mütter genau wissen, wie viel Leid auf sie zukommt, wenn ihr Kind geboren wird. Es wird wahrscheinlich ein Schmerz sein, den die vorher noch nie hatten und wahrscheinlich auch nie wieder haben werden. Aber nichtsdestotrotz werden sie trotzdem schwanger. Aber warum? Das ist doch ganz einfach. Weil das Leben des Kindes es wert ist. Und genauso denkt Jesus auch. Ja, das Kreuz ist schmerzhaft. Ja, ich muss viel leiden. Aber das Leben von jedem Einzelnen von euch ist es wert. Weil Jesus wusste, was für eine Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Seht ihr, du bist die Freude, die auf ihn wartete. Weißt du eigentlich, dass es eine Freude ist für Jesus, eine Beziehung mit dir zu haben? Ich denke immer, es ist eine Freude für mich, eine Beziehung mit ihm zu haben. Aber Jesus sagt, nein, es ist auch eine Freude für mich. Jesus sagt, du bist es wert, dass ich das größte Leid der Welt auf mich nehme. Du bist es wert. Und seht ihr, nichts konnte Jesus davon abschrecken. Nichts kann Jesus abschrecken, um zu dir zu kommen. Keine Schande, kein Leid, kein Tod, kein Gericht, nichts. Und seht ihr, zu dieser Frage zu kommen, warum lässt Gott Leid zu? Gott hat das größte Leid der Welt zugelassen, damit die größte Demonstration der Liebe Gottes offenbar werde. Denn Liebe muss sich ausdrücken. Wahre Liebe muss sich ausdrücken. Und sie drückt sich nicht dann in Wirklichkeit aus, wenn alles super easy läuft, sondern wahre Liebe drückt sich dann aus oder dadurch aus, was sie bereit ist, für den anderen zu opfern, was sie bereit ist, für den anderen zu leiden. Deswegen, falls du dich jemals gefragt hast, woher weiß ich eigentlich, dass Gott mich liebt? Ich meine, ich habe seine Liebe vielleicht noch nie erlebt in meinem Leben. Da sage ich nur eins, schau zum Kreuz. Der Kreuz ist der Beweis, dass Gott dich liebt. Denn Gott beweist seine Liebe zu uns. Dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Nicht als wir gute Menschen waren. Nicht als wir alles richtig gemacht haben. Nicht als wir uns bekehrt haben, in die Gemeinde gekommen sind, Halleluja gesungen haben. Als wir noch Sünder waren. Als wir noch nichts von ihm wissen wollten, sagt Jesus, du bist es wert. Und seht ihr, ich liebe es, dass Jesus es freiwillig getan hat. Es kommt manchmal vielleicht nicht ganz so rüber. Es kommt manchmal vielleicht so rüber, als würde Jesus irgendwie so in Gefangenschaft irgendwie weggenommen werden, gegen seinen Willen oder so das. Aber es ist auf keinen Fall der Fall. Denn als es soweit war, dass die römischen Soldaten zu Jesus gekommen sind, im Garten von Gethsemane, weil Judas gesagt hat, wo er ist, sind sie gekommen, sind anmarschiert, mächtige Soldaten. Und Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus. Und er sagt zu ihnen, wen sucht ihr? Und dann sagten sie, Jesus von Nazareth. Und Jesus sagt, ich bin es. Und als er das gesagt hat, wichen sie alle zurück und sie fielen zu Boden. Seht ihr, das sind mächtige Soldaten, die fallen nicht einfach nur zu Boden. Aber als Jesus gesagt hat, ich bin, dann war das eine Anspielung auf den Namen Gottes. Nämlich der Name, ich bin, der ich bin. Das war der gleiche Name, den Gott zu Mose gesagt hat, als er zu ihm gesagt hat, hey, du sollst zum Pharao gehen. Und hat Mose gesagt, aber wer soll ich denn sagen, hat mich gesandt? Und er hat gesagt, ich bin, der ich bin, hat dich gesandt. Und das ist eine Anspielung darauf. Und Jesus sagt, ich bin. Und es ist eine Druckwelle ausgegangen und sie sind alle zu Boden gefallen. Seht ihr, wie mächtig Jesus ist? Seht ihr, dass Jesus auf keinen Fall von diesen römischen Soldaten gegen seinen Willen irgendwie übermahnt worden ist? Als müsste er jetzt etwas tun, was er gar nicht tun will. Das ist auf keinen Fall der Fall. Und dann war es noch so gewesen, dass Petrus wieder am Start war. Und er wollte es einfach nicht wahrhaben, dass Jesus sterben muss, dass Jesus leiden muss. Er will es einfach nicht wahrhaben. Er nimmt sein Schwert und er schneidet dem obersten Priester das Ohr ab. Und es ist interessant, dass er das Ohr abschneidet. Denn mit dem Ohr hörst du. Aber derjenige, der nicht auf Jesus hören wollte, der nicht es für wahrhaben wollte, was Jesus gesagt hat, sein Weg ist. Das ist genau derjenige, der dem anderen das Ohr abschneidet. Und dann ist es so, dass Jesus Petrus anschaut. Und er sagt zu ihm, sag mal Petrus, meinst du wirklich, Petrus, ich könnte nicht jetzt, sofort, meinen Vater bitten und er würde mehr als 12 Legionen Engel schicken. Meinst du wirklich, dass das der Fall ist? Also eine Legion, das ist ungefähr 3.000 bis 6.000 Soldaten. Und Jesus sagt 12 Legionen. Er sagt, er könnte sofort bitten und sein Vater würde ihm 36.000 bis 72.000 Kriegsengel an die Seite stellen. Auf keinen Fall hat das Jesus hier gegen seinen Willen getan. Er hat es freiwillig getan. Er schaut Petrus an und sagt mal, Petrus, meinst du wirklich, ich bin dir gerade hilflos ausgeliefert? Petrus, schau mich an. Wenn ich nur ein Wort spreche, mein Vater schickt mir so viele Engel zur Seite, so weit wie dein Auge nur sehen kann. Meinst du wirklich, Petrus? Mein Vater lässt mich im Stich. Meinst du das wirklich? Seht ihr, Jesus wusste, dass er den Vater bitten kann. Warum? Weil sie wahrscheinlich vorher im Gebet irgendwann mal darüber geredet haben. Und hat wahrscheinlich der Vater zu Jesus gesagt, Herr Jesus, irgendjemand muss diese Strafe für die Sünden bezahlen. Und du bist der Einzige, der das tun kann, weil du der Einzige bist, der ohne Sünde ist. Du bist der Einzige, der das tun kann. Aber mein geliebter Sohn, wenn du nicht willst, dann musst du nicht. Ich will, dass die Menschen errettet werden, aber wenn du nicht willst, Jesus, dann darfst du mich bitten. Und ich werde es sofort tun. Ich werde gar nicht zögern. Jesus, ich bin nicht gegen dich. Keine Sorge. Das, was jetzt am Kreuz passiert ist, ich bin nicht gegen dich. Nur, dass du weißt, sprich nur ein Wort. Wisst ihr, es waren nicht die Nägel, die Jesus am Kreuz gehalten haben, sondern es war die Liebe, die er zu dir und zu mir hat. Es war die Liebe. Kreuz ist gleich Liebe. Und jetzt natürlich die Frage für uns, wenn wir das so hören, was Jesus für uns getan hat und wie sehr er uns liebt, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, was machen wir jetzt mit unserem Leben? Ich meine, er hat unser Leben anscheinend erkauft. Er hat anscheinend etwas getan, um unser Leben zu bekommen. Was machen wir jetzt mit unserem Leben? Anscheinend ist unser Leben super wertvoll. Unfassbar wertvoll. Und was machen wir jetzt mit unserem Leben? Was sollen wir tun? Ich meine, König Salomo, das war ein Mann, der vor vielen Jahren gelebt hat, vor ungefähr 3000 Jahren, er hat gesagt, ich gönnte mir alles. Alles, was meine Augen begehrten. Und ich erfüllte mir jeden Herzenswunsch. Und meine Mühe hatte sich gelohnt. Ich war glücklich und zufrieden. Das sagte er wahrscheinlich schon im hohen Alter. Er schaut auf sein Leben zurück und er denkt sich, wow, ich habe es mir so richtig gegönnt. Ich war auf jeder Feier dabei. Ich war immer der Mittelpunkt von allem. Jeden Herzenswunsch. Ich kenne keinen Menschen, der sich jeden Herzenswunsch erfüllt hat. Aber er sagt, ich habe es getan. Ich gönnte mir alles. Und auch du darfst es tun. Du darfst dein Leben dafür einsetzen. Das ist dein Leben. Du kannst machen mit deinem Leben, was du möchtest. Du darfst es tun. Du darfst dir jeden Herzenswunsch erfüllen. Es darf sich in deinem Leben tatsächlich nur um dich kreisen. Du darfst der Mittelpunkt deines Lebens sein. Und dann war es aber mit König Salomo so, dass er gesagt hat, doch dann dachte ich nach über was ich erlebt habe. Ich dachte nach über diese viele Arbeit, die ich mir da angetan habe, um das alles zu erwirtschaften. Und ich erkannte etwas. Es war alles letztendlich vergebens. So als hätte ich versucht, den Wind irgendwie einzufangen, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Und er sagt, es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Wisst ihr, wenn Jesus damals da gewesen wäre bei König Salomo, da hätte er wahrscheinlich Folgendes zu ihm gesagt. Das Gleiche, was er auch seinen Jüngern gesagt hat und das Gleiche, was er jetzt auch uns sagen möchte. Und er sagt, denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Wenn er sich jeden Herzenswunsch erfüllt? Wenn er sich alles gönnt, was er sich nur gönnen kann? Was hilft es dir, wenn du am Ende dann aber dein Leben verlierst? Das bringt dir gar nichts. Und dann macht aber Jesus uns auch ein Versprechen. Und er sagt, okay, wenn du aber aufhörst, für dich selbst zu leben und anfängst, für denjenigen zu leben, der sein Leben für dich am Kreuz hingegeben hat, dann sagt Jesus Folgendes. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor dem Vater und vor all seinen Engeln. Weißt du, wie krass dieser Moment sein muss? Es muss so ein ehrfürchtiger Moment sein, wenn du vor Gott stehst, vor seinem Thron und all seinen Engeln. Und dann steht Jesus da. Und Jesus schaut dich an. Und du schaust Jesus an. Und Jesus schaut den Vater an. Und er zeigt auf dich und er sagt, du gehörst zu mir. Du gehörst zu mir. Es muss so krass sein, wenn der ganze Himmel still wird und man alle nur darauf warten, was Jesus jetzt sagen wird. Und dann hörst du, wie dein Name erschallt in dem ganzen Königreich. Es muss der schönste Moment sein in unserem Leben. Und dann ist es aber leider auch so, dass Jesus sagt, es gibt aber auch eine Kehrseite. Wer mich aber verleugnet, wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor dem Vater im Himmel. Und das, glaube ich, ist das Schlimmste, was einem Menschen jemals passieren kann. Und seht ihr, es gibt letztendlich nur diese zwei Optionen. Und du darfst dich heute entscheiden. Du musst gar nicht lange warten. Du kannst dich auch jetzt schon entscheiden, in deinem Herzen. Es geht gar nicht um uns, es geht um dich und deine Beziehung mit Gott. Du darfst dich heute entscheiden, ob du diese Beziehung haben möchtest oder nicht. Du darfst dich zu Jesus bekennen, aber du darfst ihn auch verleugnen. Wisst ihr, als Jesus gekreuzigt war, da, da waren zwei andere Männer mit ihm gekreuzigt. Einer links, einer rechts. Der auf der rechten Seite hat sich zu Jesus bekannt. Und der auf der linken Seite hat ihn verspottet. Und wisst ihr, diese zwei Optionen habt ihr heute auch. Du darfst dich heute zu ihm bekennen. Du darfst ihn aber auch verleugnen. Aber ich flehe dich an, dass du ihn nicht verleugnest, weil er dich am Kreuz auch nicht verleugnet hat. Amen. Lass uns noch mit diesen Gedanken aufstehen und dann das letzte Lied noch als Antwort singen.